Gut, dann guten Morgen auch von meiner Seite. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe im Johannesevangelium. Die Predigt, die hat zwei Teile. Der erste Teil, der ist recht theologisch oder eher vielleicht, sagen wir mal, Theorie. Und der zweite Teil ist mehr die Praxis. Ich hoffe, ich kann es gut verständlich erklären. Wir fangen mal mit dem ersten Teil an, in Johannes 3. Da heißt es: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also der Text beginnt damit, dass es heißt, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, und dieser ist der Nikodemus. In der Predigtreihe hatten wir in den letzten Kapiteln gehabt, wir sind von der Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser zu Wein machte, zur Tempelreinigung, wo er im Tempel ordentlich aufgeräumt hat. Und jetzt kommen wir hin zum Gespräch mit Nikodemus. Und das Kapitel 2, also ein Vers davor, heißt es, dass Jesus sich den Menschen nicht anvertraut hat, weil sie nur auf seine Wunder aus waren. Sie haben nicht wirklich an ihn geglaubt. Und wenn es jetzt aber heißt, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, dann denke ich, passt das gut zusammen. Also, dass die meisten zwar eigentlich nichts wirklich davon wissen wollten oder nur auf die Wunder achteten. Und da heißt es jetzt, okay, aber da gibt es einen, der hat echtes Interesse. Und dieser Mann mit echtem Interesse war auch nicht irgendwer, sondern es war ein Oberster der Juden, einer in der Führungsebene, einer, der wirklich was zu sagen hatte. Jesus nennt ihn Lehrer Israels. Und dass dieser jetzt zu Jesus kommt und er mehr wissen will, Fragen stellt und schaut, wie geht es, dass er auch, ja auch anerkennt, dass er manches nicht weiß, finde ich sehr, sehr gut. Also diese Offenheit, Fragen zu stellen und den Mut nach Hilfe zu suchen, finde ich bemerkenswert. Von daher, man kann jetzt entweder sagen, okay, er ist bei Nacht gekommen, weil er vielleicht Angst hatte vor den anderen Juden, was sagen sie über ihn, wenn er mit ihm spricht. Oder wenn man ein bisschen wohlwollender mit Nikodemus ist, kann man auch einfach sagen, ja, Jesus war den ganzen Tag so unter Leuten und beschäftigt, dass er jetzt einfach mal bei Nacht einfach mal eine ruhige Minute mit Jesus haben wollte. Also weswegen er bei Nacht gekommen ist, kann ich jetzt schwer nur sagen. Ich persönlich hätte so ein Gespräch nicht gerne bei Nacht geführt, weil da braucht es ordentlich Hirnschmalz. Also ich wäre da, glaube ich, ein bisschen zu müde gewesen, weil das Gespräch, das nimmt irgendwie einen unerwarteten Verlauf. Mich hat der Text sehr herausgefordert, weil es einige Stellen gibt, die man recht unterschiedlich verstehen kann. Und dieser Nikodemus kommt eben und sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also er spricht ihn als Lehrer an und sagt ihm, dass sie wissen, dass Jesus von Gott gekommen ist oder geschickt wurde. Und warum weiß er das? mit Sicherheit auch, weil er die Zeichen gesehen hat, die Jesus getan hat. Das war die Basis des Glaubens von vielen Menschen damals. Es war aber natürlich keine sonderlich gute Basis. Und Jesus muss jetzt erstmal hier die Grundlagen für seinen Glauben legen. Weil die Antwort Jesus, die passt irgendwie auf den ersten Blick nicht wirklich. Er sagt, ja, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Und dann fängt Jesus an, ja, von Neuem geboren werden und Reich Gottes. Ja, auf den ersten Blick scheint es irgendwie eine seltsame Antwort zu sein. Aber ich denke, Jesus wusste, was tief in ihm drin ist. Und er hat ihm nicht das geantwortet, was er vielleicht hören wollte, sondern das geantwortet, was er gebraucht hat. Weil Jesus sagt dann zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. An diesem Vers sind zwei Dinge, die, ich denke, erklärt werden müssen. Was heißt es, von Neuem geboren zu werden? Und auf der anderen Seite, was hat es mit diesem Reich Gottes auf sich? Über diese beiden Dinge könnte man locker allein da schon eine ganze Predigt drüber halten. Und für Leute, die vielleicht als Gast hier sind, mag das vielleicht erstmal komisch klingen. Das sind so Begriffe, die einem nicht so geläufig sind und man weiß irgendwie auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, was damit gemeint ist. Von daher denke ich, ist es gut, wenn ich versuche, das zu erklären. Was meint Jesus, wenn er von dem Reich Gottes spricht? Die Juden, die haben den Messias erwartet und erhofft, dass er die Römer vertreibt, dass der Messias kommt und als König auftritt und die Juden in ein neues Zeitalter führt und seine irdische Herrschaft beginnt. Und in der Bibel, in der Offenbarung, ist schon davon die Rede, dass es einmal passieren wird. Dass Jesus sein Reich auf dieser Erde aufbaut. Das ist für die Zukunft vorhergesagt, aber Jesus selbst sagt in Lukas 17, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also was jetzt nun? Wird jetzt das Reich sichtbar mal kommen, so wie es viele Verheißungen in der Bibel sagen? Oder ist es jetzt so, dass man nicht sagen kann, hier oder da, und es ist nicht sichtbar, sondern mitten unter uns? Ich denke, wir haben hier eine Sache, die immer wieder im Neuen Testament auch vorkommt, die man mit schon jetzt und noch nicht beschreiben kann. Das gibt es immer wieder mal. Zum Beispiel können wir schon jetzt eine Beziehung mit Gott haben, aber noch nicht in dieser herrlichen und klaren Form wie einmal im Himmel. Oder zum Beispiel können wir jetzt einen Teil von Gott erkennen, aber noch nicht in dieser Herrlichkeit, wie wir es später mal erkennen werden. Und so ist es auch im Reich Gottes, von dem Jesus spricht. Das hat schon jetzt angefangen, aber noch nicht in der Form, wie es mal sein wird. Man könnte hier lang theologisch drüber nachdenken und auch noch ganz viele andere Bibelstellen aufschlagen. Aber das ist auch super spannend, genau. Aber hier an der Stelle muss ich es, denke ich, versuchen, auf den Punkt zu bringen. Und vielleicht könnte man es zusammenfassen und sagen, ja, das Reich Gottes ist der Platz, wo die Herrschaft Gottes anerkannt wird. Und deswegen sagt Jesus auch, ja, es ist mitten unter euch, wenn er zu den Christen spricht. Später wird es für alle offensichtlich sein, aber jetzt erkennen doch die allermeisten Menschen die Herrschaft Gottes nicht an. Die meisten Menschen wollen sich von keinem sagen lassen, was sie zu tun oder zu denken oder zu machen haben. Nee, sie denken, sie wären frei. Aber alle sind natürlich beeinflusst von persönlichem Umfeld, von der Bildung, von den Medien, dem Staat. Und die Bibel spricht auch davon, dass die Sünde den Menschen beherrscht. Also wirklich frei und unabhängig ist eigentlich gar niemand. Die Frage ist nur, wer der eigene Chef ist. Also lässt man Gott den Chef sein und bekennt sich zu ihm, oder wird man eben von der Sünde eigentlich beherrscht, von den eigenen Gedanken, die man für richtig hält? Genau, so das ist eigentlich die Frage, die man hat. Und wenn jetzt aber sich jemand zu Gott bekennt und sagt, ja Gott, ich will dir folgen, ich nimm dich in mein Leben auf, du bist jetzt mein Chef, du bist mein Herr, dann ist man auch ein Teil von diesem Reich Gottes, in dem Bereich, wo ja man nach Gottes Regeln lebt. Was hat es jetzt mit diesem von Neuem geboren auf sich? Man kann wörtlich auch übersetzen, von oben geboren werden. Also das klingt erstmal komisch und auch für Nikodemus, und er fragt ja auch, ja, wie kann das gehen? Soll man jetzt wieder zurück in die Gebärmutter? Das ist ein sehr komischer Gedanke, das kann ja gar nicht sein. Und da stellt er mit Recht die Rückfrage, ja, was meinst du jetzt eigentlich damit? In Johannes 1, Vers 12 und 13 steht, allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also hier ist davon die Rede, dass wer Jesus aufnimmt oder annimmt, der wird ein Kind Gottes. Und es ist nicht aus Blut, also nicht physisch geboren oder durch menschlichen Willen oder irgendwelche Anstrengungen, sondern dieses Kind Gottes ist aus Gott geboren. Das heißt, diese Veränderung bewirkt Gott. Also an dieser Stelle halten wir drei Dinge fest. Also Gott ist derjenige, der das bewirkt. Die Voraussetzung ist, dass ein Mensch ihn annimmt. Und die Folge davon ist, dass man eben ein Kind Gottes wird. Meine Eltern, die heißen Hans und Agneta Bottisch, die meisten kennen sie. Und ich bin das Kind meiner Eltern, logisch. Menschlich gesehen bin ich ein Bottisch-Kind. Aber ich habe auch Jesus in meinem Leben aufgenommen, von daher bin ich nicht nur ein Bottisch-Kind, sondern auch ein Gotteskind. Klingt auch so schön ähnlich. Wer selbst ein Kind hat, der weiß, was es heißt, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Man geht ja mit dickem Bauch in den Kreissaal und kommt dann mit einem Baby mit neuem Leben wieder raus. Und wer sich mit der Entstehung eines Kindes auseinandergesetzt hat, der stellt fest, dass es absolut erstaunlich ist. Ein wahres Wunder, dass ein Mensch auf diese Erde wird, dass ein Mensch geboren wird. Ich meine, wir Menschen haben uns ganz oft daran gewöhnt, ja, da ist jemand schwanger und dann 9 Monate später ist halt dann ein Baby da. Dieses Konzept mit der Geburt, ja, das kennen wir. Das ist jetzt nicht befremdlich für uns. Selbst wenn wir es doch nicht so richtig verstehen können, wie das eigentlich alles passiert. Aber das Konzept, dass jemand geistlich neu geboren wird oder von oben neu geboren wird, das ist doch den meisten Menschen fremd. Ja, die Neugeburt drückt aus, dass ein neues Leben entstanden ist. Geistliches Leben. In 1. Johannes 5, Vers 1 wird die Sache nochmal auf den Punkt gebracht. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Also eigentlich sehr klar und deutlich. Und was dieser Glaube wirklich bedeutet, das werden wir dann später noch sehen. Das Interessante ist, dass die Juden und ganz besonders die Pharisäer ja sehr stolz auf ihre Abstammung waren. Als Israeliten, als Nachkomme Abrahams, haben sie sich ja automatisch als Volk Gottes gesehen. Also die haben sich automatisch schon von ihrer Abstammung, von ihrer menschlichen Geburt her, schon so gesehen, wie wenn sie zu Gottes Familie dazugehören. Und wenn jetzt Jesus sagt, ja, ihr müsst von Neuem geboren werden, dann sagt er eigentlich, okay, diese menschliche Abstammung, auf die brauchst du dir gar nichts drauf einbilden. Ob du jetzt Israelit bist oder Deutscher oder sonst wer, das hilft dir alles nichts. Du musst wirklich von Neuem geboren werden. Du brauchst einen Neuanfang. Wir gehen jetzt mal weiter im Text. Jesus sagt dann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also hier ist die nächste schwierige Stelle. Was ist jetzt damit gemeint? Aus Wasser und Geist geboren. Ich muss zugeben, es gibt einige verschiedene Möglichkeiten, wie man es verstehen kann. Also der Geist, das ist ja irgendwie klar, okay, dass Gottes Geist da wirkt, das ist für die meisten noch verständlich. Aber was genau meint jetzt dieses Wasser? Ich stelle euch ein paar Möglichkeiten vor, es zu verstehen. Es sind nicht alle, es gibt sogar noch mehr, aber hier mal ein paar. Ich fange mit einer Erklärung an, die ich persönlich nicht teile. Da sagt man dann, Wasser ist die Taufe. Also das würde mit einschließen, ja, dass die Taufe nötig ist, um gerettet zu werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Allein für dieses Thema bräuchte man eine eigene Predigt. Aber da kurz will ich dazu sagen, dass zum Beispiel man ja sehen kann, dass der Mann, der neben Jesus gekreuzigt wurde, dass der ohne getauft zu werden auch in den Himmel gekommen ist. Jesus sagt ihm zu, dass er im Paradies sein wird. Zweitens denke ich, dass Paulus selber ganz viel des Evangeliums verkündet hat, aber selber hat er fast gar nicht getauft. Hatte jetzt Paulus die Rettung nicht ganz verstanden? Hat er nicht bemerkt, dass da die Taufe auch noch dazugehört? Nee, ich denke nicht. Und in Markus 16, Vers 16 heißt es, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Und jetzt aber im Umkehrschluss heißt es nicht, wer nicht glaubt und nicht getauft wird, sondern es heißt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also man sieht, okay, Glaube und also die Bekehrung und die Taufe gehen im Neuen Testament auf jeden Fall Hand in Hand. Also irgendwie so richtig kann man das nicht trennen, weil das war so die logische Folge, dass jemand sich zu Jesus bekennt innerlich und es mit der Taufe auch ausdrückt. Also das ist irgendwie so eine Einheit, aber hier sehen wir doch, ja, verdammt werden wird man nicht, weil man nicht getauft ist, sondern eben, weil man nicht glaubt. Von daher glaube ich nicht, dass hier die Taufe gemeint ist. Manche Menschen sehen auch im Wasser und Geist zwei Dinge, die eine Sache ausdrücken wollen, also quasi als Synonym. Es würde dann beides geistliches Wirken zum Beispiel bedeuten. Als Beispiel habe ich gedacht, könnte man vielleicht sagen, wenn jemand sagt, ja, er lebte nur von Wasser und Brot. Man kennt ja diese Formulierung, ja, nur von Wasser und Brot oder im Gefängnis gibt es nur Wasser und Brot oder so. Ist es dann zielführend, wenn man fragt, ja, er lebte nur von Wasser und Brot, war das jetzt Leitungs- oder Mineralwasser? Oder war es jetzt Vollkorn oder Weizenbrot? Nee, das ist natürlich, also ist Quatsch, dass man diese Frage stellt, weil damit will man einfach ausdrücken, ja, das war das einfach das Lebensnotwendige. Quasi das Wasser und Brot ist quasi so eine Einheit und da sagen manche, okay, dieses Wasser und Geist ist quasi so eine Einheit. Das kann man gar nicht jetzt so genau trennen irgendwie. Manche sagen auch, dass mit dem Wasser das Fruchtwasser gemeint ist, die natürliche Geburt. Also um in das Reich Gottes zu kommen, musst du erstmal auf der Welt sein. Ich meine, das ist logisch. Klar, irgendwie ohne geboren zu werden, ist es irgendwie schwierig, ohne ein Mensch zu sein. Genau, also dass man körperlich aus dem Wasser und aus dem Geist eben noch von Neuem geboren wird. Das könnte so sein, ob es jetzt wirklich, ob man das so auslegt, genau, das überlasse ich euch. Manche sagen auch, dass hier ja Jesus ja Nikodemus die Antwort gibt und er hat quasi eine Antwort gegeben, die er verstehen konnte, also muss man dafür ins Alte Testament gucken. In Hesekiel 36, Vers 25 bis 27 steht was ganz Interessantes und das klingt doch sehr ähnlich. Da sagt Jesus, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also hier ist so die Stelle, wo im Alten Testament Wasser und Geist Hand in Hand gehen. Und ich finde auch, was da in Hesekiel 36 beschrieben wird, passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir als Wiedergeburt oder als Neugeburt verstehen. Dass das Wasser dann, er sagt hier, mit reinem Wasser will ich euch reinigen, dass das sozusagen für die Vergebung der Schuld steht, für diese Bereinigung und der Geist eben für dieses neue Leben, was wir haben. Also das würde schon ganz gut passen. Und wenn Jesus sagt, ja, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres, dann könnte das schon ganz gut passen. Und es wäre, wie gesagt, eben auch eine Antwort, die Nikodemus verstehen könnte. Ja, Jesus geht dann weiter und sagt, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also, was ist damit jetzt gemeint? Ich denke, wenn wir hier zum Beispiel das Gebäude verlassen und den Wind spüren, dann ist es vielleicht gar nicht so sehr relevant, dass man jetzt sagt, ah, okay, aus welcher Richtung kam jetzt der Wind? Und wie ist der jetzt genau entstanden und in welche Richtung zieht er jetzt und was passiert dann, wenn er um die Ecke weht? Das ist vielleicht gar nicht so das Wichtige. Und der Wind ist auch nicht so, dass wir ihn jetzt mit eigenen Augen sehen könnten, dass man sagt, ah, da ist jetzt ein Windpartikel, ein Luftstoß irgendwie. Aber wir sehen die Auswirkungen des Windes. Also wir sehen, dass dann Blätter durch die Gegend getragen werden. Wir sehen, dass die Bäume sich vielleicht bewegen. Wir spüren vielleicht auch die Luft auf der Haut und merken, ah, okay, da ist Wind. Und so ist es vielleicht auch mit dem Geist, dass man jetzt vielleicht gar nicht mit dieser Neugeburt, dass man gar nicht so sehr sagen kann, wie ist es jetzt genau entstanden? Was genau hat da Gott gemacht? Was war da jetzt technisch irgendwie passiert? Und wir können jetzt auch diese Neugeburt, können wir ja auch menschlich von außen gar nicht sehen, aber wir können die Veränderung im Leben eines Menschen sehen und sagen, ah, da ist ein neues Leben entstanden. Das fand ich so schön bei der Evangelisation, dass wir diese Zeugnisse hatten, wo man richtig gemerkt hat, ja, dieses geistliche neue Leben, diese Wiedergeburt, dieses, dass man sich zu Jesus bekennt, das hat ja einen echten Unterschied im Leben gemacht. Und da sieht man dann, ah, okay, da ist das Wirken Gottes. Und so ist es quasi mit dem Wind verglichen. Nikodemus hat nochmal nachgefragt, wie das Ganze läuft. Und Jesus sagt, also Nikodemus fragt, wie kann das geschehen? Jesus sagt, du bist ein Lehrer Israel und verstehst das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage werden? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also, Jesus sagt hier, dass er das Wissen hätte können. Er schimpft ihn quasi und sagt, ja, du bist der Lehrer und du weißt es nicht. In Vers 13 sagt er ja auch, dass er ihm glauben müsste, weil er aus dem Himmel herabgekommen ist. Jesus, wenn Jesus jetzt hier von diesen übernatürlichen Dingen spricht, dann sagt er ja eigentlich, er ist die beste Referenzquelle für uns. Er ist derjenige, der aus dem Himmel gekommen ist und er kann uns von diesen Dingen sagen. Also, wenn wir jemanden über solche Dinge nach Rat fragen, dann ist es auf jeden Fall Jesus die richtige Anlaufstelle. Und wenn er sagt, ja, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben, klingt irgendwie auch komisch, von wem redet er jetzt auf einmal in der Wir-Form? Ich kann mir vorstellen, dass er hier von sich und den Propheten aus dem Alten Testament spricht, die von Gott weitergesagt haben und die vom Volk abgelehnt worden ist. Und dann sagt er, ja, die haben euch auch irdische Dinge erzählt und die habt ihr schon nicht angenommen. Und wie sollt ihr dann das Geistliche auch verstehen? Wie gesagt, ist da Jesus die gute Anlaufstelle, um ihm zu glauben, um zu hören, was er zu sagen hat. Und dann scheint es jetzt so, als ob Jesus in den folgenden Versen dann nochmal ansetzt und zur Praxis übergeht. Bisher war das jetzt irgendwie theoretisch von Neuem geboren werden und ins Reich Gottes kommen und der Wind weht, wo er will. Und das klingt irgendwie so ein bisschen abstrakt. Und jetzt findet Jesus ganz klare Worte. Da heißt es dann weiter, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer aber an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Das war jetzt der zweite Teil unseres Predigttextes und Jesus fängt hier an und verwendet eine Beispielgeschichte, eine Geschichte des Volkes Israels, die wirklich passiert ist und die auch Nikodemus mit Sicherheit gekannt hatte. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Was war damals passiert? Er greift hier 4. Mose auf. Da heißt es eben, dass Israel, das Volk, zum wiederholten Male schon ganz oft gegen Gott rebelliert hat. Und Gott hat eben diese so giftige Schlangen geschickt, um das Volk zu richten. Das Volk bemerkt dann, dass sie einen Fehler gemacht haben und bitten um Vergebung. Und als Lösung soll Mose eine Schlange aus Erz machen und sie auf ein Feldzeichen aufhängen. Das Feldzeichen ist ja so eine Stange und dann quasi oben nochmal ein Querbalken, wo man dann die Flagge oder so aufhängen kann. Und wenn da jetzt dieses Feldzeichen ist und diese Schlange drauf, sieht es eigentlich aus wie ein Kreuz. Und diese Schlange wurde eben dann so aufgestellt und Gott hat dann gesagt, okay, wer hingeht und diese Schlange anschaut, der wird vom Gift der Schlangen gesund werden. Und so ist es auch passiert. Wer dann hingegangen ist und diesen Glauben hatte, der wurde gesund gemacht. Und das war so der Ausweg Gottes, dem er sein Volk gegeben hat. Irgendwie ist es, ich habe mich immer gefragt, ja, das ist ja ganz leicht, da wäre ich ja dumm, wenn ich da nicht hingehe und kurz anschaue und dann bin ich wieder gesund. Aber ganz so leicht war es doch nicht. Stellt euch mal vor, dieses Lager der Israeliten von einem Millionenvolk muss ja riesig gewesen sein. Die hatten ja keine Hochhäuser, sondern die haben ja in Zelten gelebt und es muss ja ein riesiges Lager gewesen sein. Und stell dir vor, du wirst jetzt an einem Ende des Lagers gebissen und du weißt, oh Mann, die anderen, die gebissen worden sind, die sterben daran und du hast vielleicht nur noch eine Stunde zu leben. Was machst du mit dieser letzten Stunde deines Lebens? Und sich dann todkrank durch das ganze Lager zu schleppen, um dann nur diese Schlange anzugucken, das hat wirklich Glauben erfordert. Das war nichts, was man einfach so gemacht hat. Da musste man wirklich Glauben haben, ja, ich glaube Gottes Wort, dass das mich rettet vor diesem Gift. Wer keinen Glauben hatte oder gesagt hätte, okay, eigentlich glaube ich es nicht so richtig, der hat sich doch lieber ins Bett gelegt, in Ruhe im Kreis seiner Familie und auf sein Ende gewartet. Aber wer todkrank zu diesem Rettungsweg Gottes gegangen ist, der hat Rettung gefunden. Und Jesus vergleicht sich genau damit, dass er, also schon Hinblick auf das Kreuz, wo er gestorben ist, wo er auch da hing, Nikodemus hat es vielleicht noch nicht so ganz verstanden, hat er mit Sicherheit später dann verstanden, was Jesus gemeint hat. Aber genau dieses, ich brauche Rettung und ich will diesen Weg gehen, den Gott mir gezeigt hat, genau ist das, das ist das, was rettet. Dass man sagt, ja, ich nehme diese Rettung an. Und das ist der Glaube, von dem Jesus spricht. Es ist nicht einfach nur, ja, ich glaube halt, dass da irgendwo noch was Höheres ist. Ja, ein lieber Gott, der wird da schon irgendwo sein. So an die bloße Existenz eines Gottes zu glauben, das ist nicht der Glaube, von dem Jesus spricht. Nein, Jesus spricht von diesem Glauben, den er eben mit diesem Weg als Todkranker zu dieser Schlange eben, den ein Todkranker zur Schlange machen muss. Er vergleicht es, dass man sagt, ja, ich weiß, ich bin todkrank. Ich weiß, ich habe Sünde, ich habe Schuld, mit der ich nicht so zu Gott kommen kann. Wenn ich nach meinem Leben vor Gott stehe, dann werde ich damit untergehen. Ich kann diese Schuld meines Lebens nicht wegwaschen. Ich brauche Jesus. Und wer dann zu Jesus geht und sagt, bitte vergib mir, komm in mein Leben, ich nimm dich auf. Dann, wie ich schon gesagt habe oder schon gelesen habe, dann wird man ein Kind Gottes. Und das ist der Glaube, den Jesus eben sucht. Da heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Also hier werden jetzt, im Text werden zwei Optionen dargestellt. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Und die andere Seite ist natürlich, wer nicht glaubt, der geht verloren. Ich zeige nochmal hier den ganzen Text. Also Jesus stellt diese zwei Wege dar. Und es ist eine ganz klare Sache. Entweder bist du in dieser Finsternis oder du bist im Licht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen habe ich gemeint, dass der erste Abschnitt der Predigt eher ein Theorieteil ist, mit diesem von Neuem geboren werden, der zweite jetzt eher Praxis, weil da geht es ans Eingemachte. Dann geht es darum, wo stehst eigentlich du? Bist du noch in dieser Finsternis oder bist du ein Kind Gottes, hast dich zu ihm bekannt, bist im Licht? Es gibt kein Dazwischen, es gibt kein, ja, ich bin so halb gerettet, irgendwie bin ich dabei, aber so richtig ganze Sache will ich dann doch nicht. Diese Option, eine Graustufe, zeigt hier Jesus nicht an. In Vers 20 spricht Jesus davon, dass wer Böses tut, der hasst das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, da wo keiner es sieht. Aber wenn man jemand diese Veränderung erlebt hat, dann kommt er mit diesem Bösen und Schlechten und Sündigen eben zu Jesus ins Licht, bringt es hervor, bittet um Vergebung und bereinigt es. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und diese Reinigung, diesen Neuanfang, nennt Jesus eben von Neuem geboren werden. Wie ich schon gesagt habe, ist dieser Prozess nicht immer leicht. Damals für den Israeliten, der sich todkrank durchs Lager schleppen musste, war es nicht leicht. Und heutzutage ist es auch nicht leicht. Einen Neuanfang zu machen bedeutet ja auch, dass man sich eingestehen muss, dass man so, wie man bisher gelebt hat, dass es nicht gut war. Dass man so nicht weiterkommt, dass man in der Sackgasse gelandet ist. Dieses Eingeständnis ist für viele sehr schwer. Ja, man muss sich eingestehen, dass man Hilfe braucht und aus eigener Kraft nicht weiterkommt. Und für viele ist es auch schwer, sich an Jesus zu wenden. Jeder hat irgendwie eine Vorstellung von ja, Gott oder wie es aussehen könnte. Viele lehnen ihn auch ganz ab, aber irgendwie so, Gott ist so ein schönes Wort, was irgendwie alles bedeuten könnte oder irgendwie auch nichts. Das verstehen Menschen ganz unterschiedlich. Aber Jesus, das ist schon wieder eine andere Sache. Das ist eine ganz klare Person. Und manche haben auch einfach Schwierigkeiten, sich an diesen Jesus zu wenden, diese Dinge beim Namen zu nennen. Ja, von der geistlichen Finsternis ohne Gott ins Licht zu gehen, also zu Gott zu kommen, ist nicht leicht. Man kann es vielleicht veranschaulichen, wenn man sagt, ja, man kennt es alle, man wacht in der Nacht auf, hat Durst, geht in die Küche und will sich ein Glas Wasser holen und schaltet dann das Licht an. Und wenn man so aus dieser Dunkelheit kommt und dann geht das Licht an, dann will man sofort wieder ausmachen. Augen zukneifen, schnell das Glas Wasser holen, schnell das Licht wieder ausmachen. Wer in der Dunkelheit lebt, der will kein Licht. Wenn man an die Dunkelheit gewöhnt ist, ist es angenehm und das Licht empfindet man als etwas Störendes. Aber wenn es gerade Tag ist und jemand macht alles dunkel, dann merkt man erst, wie komisch das eigentlich ist. Stell dir mal vor, wir würden hier in diesem Raum alle Lichtquellen dunkel machen, Jalousien runter und hier stockfinster würden wir alle hier im Dunkeln sitzen. Dann wäre das vielleicht so in der ersten Minute interessant, aber dann würden wir eigentlich merken, das ist völlig falsch hier. Wir brauchen Licht. Wir rempeln alle uns gegenseitig an und finden vielleicht den Ausgang gar nicht mehr, weil man merkt, okay, das Leben im Licht ist der eigentliche Normalfall oder es sollte der Normalfall sein. Es ist logisch, dass wenn ein Raum dunkel ist, man Licht anmacht. Das ist eigentlich selbstverständlich. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die in der Dunkelheit leben und es genau so wollen. Oder meinen, es wäre besser für sie. Oder vielleicht kann man auch sagen, stellt euch mal vor, ihr macht auf euren schönen weißen Wohnzimmerteppich einen großen Rotweinfleck. Was wäre die richtige Herangehensweise? Ich bin kein Reinigungsexperte, aber man müsste auf jeden Fall versuchen, diesen Teppich sauber zu machen. Einfach zu sagen, ja, das passt schon, also das ist offensichtlich, dass da was schief läuft. Also entweder macht man es sauber, das wäre die bessere Variante, oder man macht einfach das Licht aus. Dann sieht auch keiner den Fleck mehr. Also für weitere Putztipps könnt ihr mich später ansprechen. Aber ich glaube, das Licht ausmachen bei Schmutz ist der absolut falsche Weg. Das leuchtet jedem ein, dass man bei Schmutz nicht Dunkelheit braucht, sondern Licht, um das wegzumachen. Wenn man putzt, dann tut man die Lichter anmachen, dass man ganz genau sieht, wo ist der Schmutz, wo muss ich putzen. Und so ist es auch in deinem Leben. Wenn du Schmutz in deinem Leben hast, tu es nicht einfach verstecken, einfach als Privatsache abstempeln, einfach nicht drüber reden, einfach es im Dunkeln lassen. Nein, wenn du Schmutz hast, musst du es ans Licht bringen, vor Gott bringen. Und wie ich vorher vorgelesen habe, wer seine Sünden bekennt, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt recht schwer getan. Der Text, der hat eine unfassbare theologische Breite. Da könnte man so über fast jeden einzelnen Vers könnte man eine eigene Predigt machen. Und der hat aber auch eine praktische Tiefe. Was heißt es jetzt, im Licht zu leben? Was bedeutet es für dich persönlich? Was es für dich persönlich bedeutet, das gebe ich dir als Hausaufgabe auf. Wie sieht ein Leben im Licht für dich aus? Oder vielleicht bist du auch noch in Finsternis. Dann ist es da auf jeden Fall an der Zeit, etwas zu ändern. Bist du von Neuem geboren? Lebst du im Licht oder lebst du noch in der Finsternis? Bist du von der Finsternis ins Licht gegangen zu Jesus? Hast ihn in dein Leben eingeladen und willst nach seinen Maßstäben leben? Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.